Ja, es geht heute Morgen um Thema Gemeinde und möchte mal nicht die Epheserstelle lesen, geht ja nachher um Epheser 4, sondern habe einen Text rausgesucht, der uns schon darauf hinführen soll, aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Und da möchte ich lesen die Verse 11 bis 21. Wer mitlesen mag, Römer 5. Die Verse 11 bis 21. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretungen Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Die, die sich in der Bibel auskennen, die haben gemerkt, dass René von dem ersten Adam, Adam im Paradies und der Sturz gelesen hat, und dem zweiten Adam, der ist Christus. Und in dem Spannungsbogen befinden wir uns ja bis heute. Alle Menschen sind durch die Sünde eines Menschen Sünder geworden. Und so haben wir gehört, dass der zweite Adam Christus alles zurechtbringen soll. Und wenn wir uns auch heute, das letzte Mal, zumindest für eine kleine Weile, mit Epheser 4, 11 bis 14 beschäftigen, dann reden wir hier über Gemeinde, die im Alten Testament nirgendwo erwähnt ist. Es war von Anbeginn ein Geheimnis Gottes, wie er diese Welt wieder zurechtbringen will. Und genau über dieses Geheimnis reden wir. Und ich möchte heute weit über unser irdisches Dasein hinausgehen und ich lade euch alle ein, zu prüfen, ob es sich so verhält oder nicht. Ich lese aber nochmal die Grundlage des Predigttexts, Epheser 4 von Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses, der Fülle Christi. Soweit werden meine Gedanken heute gehen. Und jetzt kommt die Begründung, warum das dem Paulus so wichtig ist. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschheit, durch ihre Verschlagenheit zum listig ersonnenen Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Soweit der Text. Das heißt, wenn wir das Ziel nicht kennen, das Gott hat, wenn wir den Weg zu diesem Ziel nicht kennen, werden wir scheitern. Werden wir hin und her geworfen, da kommt jeder und sagt uns was anderes, was wichtig ist. Und das kennen wir ja alle irgendwo. Es sind uns schon viele Menschen begegnet, vielleicht gehören wir auch da dazu, selbst dazu, dass wir etwas ganz fest behaupten und das ist jetzt wichtig als Glaubenskind und das ist wichtig als Glaubenskind und das ist wichtig als Glaubenskind. Wenn wir aber das Ziel Gottes nicht kennen, dann sagen die Jugendlichen heute vielleicht nicht mehr, aber ich sage es noch, in meiner Jugend haben gesagt, dann eiert mehr so hin und her. Also man hat keinen festen Stand. Und mir geht es darum, dass wir als Gemeinde, als Versammlung einen festen Stand bekommen, indem wir uns über diese Gedanken, über die Ziele Gottes Gedanken machen. 5 Ziele haben wir schon betrachtet. Und zwar waren das die Schulung und Ausrüstung. Das heißt also, ich komme zum Glauben. Ich erlebe eine Bekehrung. Und viele meinen, es ist damit ja gut. Manche kommen auch zum Glauben und meinen, ich habe mich entschieden und jetzt ist Gott dafür zuständig, dass es mir gut geht. Das ist falsch. Das ist eins der Irrtümer, vor der uns die Bibel bewahren will. Es geht um was ganz anderes, wenn Gott uns beruft und wir zu seinem Rufen, zu seinem Werben Ja sagen und wir eine Bekehrung erleben. Bekehrung heißt ja Umkehr. Umkehr von dem alten Weg. Umkehr von dem Weg immer weiter in die Feindschaft Gottes hinein, in Richtung immer mehr in ja wohin. Und darum geht's. Als allererstes lesen wir hier die Zurüstung, Ausrüstung der Heiligen. Also hier geht es um Schulung. Es geht hier um mich. Ich soll verändert werden in das Bild Christi hinein. Und warum? Darüber werden wir noch sprechen. Das heißt also, wenn ich zum Glauben komme, dann fängt Gott an, in meinem Leben Veränderungen zu bewirken. Und das geschieht auf vielerlei Art und Weise. Das geschieht als allererstes, und das ist mir das Wichtigste, immer aus dem Liebesgedanken heraus. Und Liebe ist der Wille zur Gemeinschaft. Deswegen haben wir die Freiheit, jedem zu sagen, du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Gut ist, wenn wir dann noch sagen, oder wie du bist, du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist. Das ist die Wahrheit. Das sagen wir bei Evangelisation. Wir sollten aber auch dazu sagen, spätestens hinterher in einem Gespräch, um die Bekehrung festzumachen, du kannst nicht so bleiben, wie du warst. Wer meint, mit der Bekehrung ist alles erfüllt, der irrt gewaltig und das merken wir auch. Gott benutzt unser Leben ab dem Zeitpunkt, wo wir es ihm übergeben haben, dazu, uns zu verändern. Durch Freude, durch Leid, durch Zurechtweisung, die tut uns dann besonders weh, aber auch durch und hauptsächlich durch sein Wort. Deswegen sagt die Schrift ja auch, durch das Betrachten, wenn wir ihn betrachten, wenn wir sein Wort betrachten, werden wir verwandelt in sein Bild hinein. Deswegen, liebe Geschwister, wer im Wort Gottes sich nicht um das Wort Gottes bemüht, nicht um Gott bemüht, bleibt immer jemand, der sich sehr, sehr langsam bewegt, wenn überhaupt. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Wort Gottes. Also Schulung und Ausrüstung, hier geht es um mich, hier soll ich verändert werden. Und dann leben wir in dieser Welt. Es ist wunderschön, der Gedanke, ich komme zum Glauben und er erholt mich. Dann hätte ich hier das ganze Elend nicht. Ich wünsche es mir heute noch so, ich weiß aber, dass es nicht so ist. Und mittlerweile glaube ich auch die Antwort zu kennen, warum es nicht so ist. Weil der Herr möchte, dass wir hier schon beginnen, den Werk des Dienstes. Hier geht es also einmal um mich und um alle anderen Menschen weltweit. Hier geht es darum, dass an uns deutlich werden soll, wie Kinder Gottes sind. Und wir dürfen und sollen bezeugen, dass Jesus lebt, so dass andere Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist der Werk des Dienstes. Und dann geht es um den Aufbau des Leibes Christi. Ich eile ein wenig, weil wir haben uns darüber ja schon viel Gedanken gemacht. Hier geht es also um den Wachstum der Gemeinde, die sich Gott erwählt und berufen hat. Dass jeder irgendwann an dem Platz angelangt ist, an den Gott ihn hingestellt hat. Das ist das Ziel Gottes mit dir und mir. Und das braucht seine Zeit. Oft wird der Aufbau des Leibes Christi, das Wachstum der Gemeinde, rein äußerlich zahlenmäßig gesehen. Das widerspricht ein bisschen der Berufung und der Auswahl, die wir immer wieder in der Bibel finden. Hier geht es um die, die schon in der Gemeinde sind. Die sollen aufgebaut werden. Die sollen verändert werden. Die sollen durch Wort Gottes, durch Gemeinschaft, durch Liebe, durch Korrektur, durch Ermahnung aufgebaut werden. Das heißt, zum Wachstum gebracht werden. Es ist nicht Gottes Ziel, dass wir zur Wiedergeburt gelangen und dann Babys sind unser ganzes Leben lang und dann bezahlen wir einen, der trägt uns in den Himmel. Das ist nicht Gottes Ziel mit uns. Sondern wir sollen heranreifen zu Menschen, in denen der Geist Gottes Raum gemacht hat, in dem er wohnt, in dem wir vor allen Dingen innerlich gereift und gewachsen sind. Wohl dem Bruder, der Schwester, der tatsächlich Väter und Mütter im Glauben hat. Der Menschen begegnet ist, denen es quasi aus den Augen spritzt, das sind Kinder Gottes. Große Frage, haben wir das Ziel, solche Menschen zu werden? Gott bietet es einem jeden seiner Kinder an. Aber er zwingt uns nicht. Er möchte uns dahin führen. Das nächste Punkt war die Einheit des Glaubens. Hier geht es um die Beziehung der Kinder Gottes untereinander. Und über die Einheit des Glaubens wäre sehr, sehr viel zu sagen. Vor allen Dingen, dass man sie nicht sieht. Wenn die Welt uns eins vorwerfen kann, dann ist es das, dass wir so uneins sind. Nach außen hin. Die alten Brüder, die in Russland in Gefangenschaft waren, die haben immer erzählt, es hat nie lange gedauert, bis jeder wusste, der andere ist gläubig. Also die Gläubigen haben sich immer gefunden. Und stellt euch vor, es war überhaupt keine Frage, ob der evangelisch, katholisch, was auch immer war, Freikirchler war. Es war immer nur die Frage, glaubst du an Jesus oder nicht? Deswegen, es gibt eine Einheit im Glauben. Und die Einheit im Glauben bewahrheit sich darin, dass wir in Christus sind und nicht, dass wir in irgendeinem Organisationsschema sind. Ich weiß, dass ich weltweit viele, viele Brüder und Schwestern habe. Und das ist wunderbar. Und die 25 Jahre, die ich hier durch Deutschland gefahren bin, hat mir das immer wieder bestätigt. Es war überhaupt nicht wichtig, wie die Organisation sich nannte. Es war wichtig, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, dass wir einen gemeinsamen Herrn haben und einen gemeinsamen Glauben an diesen Herrn. Es ist etwas Verborgenes von der Einheit des Glaubens und doch sollen wir hingeführt werden. Zum Schluss, und das ist ja das Entscheidende dabei, bleibt doch nur noch, wie ich es gesagt habe, vertraut der Jesus Christus sein Leben an, so wie ich? Dann ist alles andere Erkenntnisfrage. Und die ist allemal Stückwerk. Ich muss mich nicht über Details in der Schrift streiten, wenn die Grundlagen gleich sind. Dann geht es um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Hier geht es um die Beziehung, die Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem lebendigen Herrn Jesus Christus. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen, sehr ausführlich, dass diese Lebens- und Liebesbeziehung dann zur Vollendung kommt, wenn wir mit dem Herrn Jesus nach der Entrückung bei ihm sind. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen. Warum ist mir das so wichtig, dass ihr das prüft und dass wir hier auch uns Gedanken darüber machen? Der eine oder andere mag sicherlich zu einer anderen Erkenntnis kommen, das ist nicht schlimm, habe ich vorhin gesagt, aber es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was soll denn das Ganze? Ist es wirklich so, dass wenn der Herr Jesus mit seinen Kindern, er das Haupt, die Glieder zusammen sind, Entrückung sagen wir dazu, dass das Ende der Geschichte ist? Ist es das? War es das für uns? Warum dann so eine Mühe? Dann hätte er uns doch gleich bei der Bekehrung holen können, oder? Warum dann ein Trainingslager, Schulung, wachsen, einsortieren, oft mit viel Not und Kummer verbunden, ein ganzes mühsames Leben, die Bibel sagt davon, das Leben währt 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre, und wenn es köstlich gewesen ist, da war es Mühe und Plag. Wie ich 20 Jahre alt war, habe ich das nicht geglaubt. Da habe ich noch gebetet, ach Herr, komm ein bisschen später, ich möchte das Leben noch genießen. Ich gebe es ja zu. Mittlerweile weiß ich, dass das Leben ganz schön hart sein kann. Und die Sehnsucht, dass der Herr kommt, immer größer wird, hat auch was damit zu tun, dass man den Herrn Jesus immer mehr kennenlernt. Glauben wir wirklich, dass die Liebe Gottes mit uns nur uns gilt? Oder seiner ganzen Schöpfung und dem ganzen Kosmos? Also, was soll's? Und darüber möchte ich reden. Dieses Ziel Gottes mit uns, die Verbindung des Hauptes mit seinen Gliedern, ist ganz bestimmt kein Selbstzweck, so schön und herrlich das sein mag. Das höchste Ziel Gottes, nicht nur mit uns, sondern auch mit dem Herrn Jesus, ist der erwachsene Mann. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, heißt vollendet, vollkommen, fehlerfrei, volljährig, verwirklicht oder in Erfüllung gegangen. Wer ist nun dieser erwachsene oder vollkommene Mann? Es ist der aus Haupt und Glieder bestehende Christus Gottes, dem Haupt Christus Jesus und dessen Körper wir, die Auswahl aus den Nationen. Das kennt das Alte Testament vorher nicht. Und wenn wir einmal mit dem Herrn vereint sind, auch dann müssen wir ja erst von dem Herrn zurechtgebracht werden. Das haben wir ja gehört, da wird schon noch eine Zeit lang vergehen. Alles, was hier nicht geklärt wird, wird bei ihm geklärt. Beim Preisrichterstuhl Christi. Das heißt nicht, dass wir ins Gericht zur Verdammnis kommen oder zum ewigen Leben, das ist geklärt, dafür ist der Herr Jesus ans Kreuz gegangen. Aber alles, was hier auf dieser Erde nicht geklärt war, was nicht korrigiert war, was nicht den volle Reife bekommen hat, wird der Herr für uns klären. Das heißt, Gott lässt niemals 5 Grade sein, sondern es wird alles korrigiert. Deswegen ist es gut und deswegen sagt die Schrift, wir sollen hier zu Lebzeiten unsere Beziehung mit dem Herrn Jesus und zu allen anderen Menschen klären. Die Mahlfeier erinnert uns da immer wieder dran. Also, wir werden von den Preisrichterstuhl Christi gestellt und dort wird dann entscheiden werden, welchen Platz wir in diesem Leib einnehmen. Und das hat etwas mit der Treue zu tun und dem Gehorsam zu tun, den wir hier auf der Erde gelebt haben. Es gibt also eine Unterscheidung zwischen wichtigen Aufgaben und noch wichtigeren Aufgaben, die wir erfüllen sollen in diesem Leib. Das kommt. Also, und dann sind wir beim erwachsenen Mann. Dann sind wir bei der Vollendung. Und wir sehnen uns nach dem Herrn Jesus und manchmal denke ich, je schlechter es uns geht, desto größer ist diese Sehnsucht. Aber wie viel mehr sehnt sich der Herr Jesus nach uns? Was für eine wunderbare Botschaft. Er, der ja weiß, was der Vater von ihm erwartet, wartet sehnsüchtig darauf, dass du und ich so weit sind, dass er wiederkommen kann. Dass die Vollzahl der Kinder Gottes erreicht wird, die der Vater Gott alleine weiß. Darauf wartet der Sohn beim Vater sehnsüchtig. Erwidern wir diese Sehnsucht? Denn es ist völlig klar, er und wir und er, wir gehören absolut zusammen. Nur gemeinsam sind wir vollkommen. Nur wir gemeinsam sind der vollkommene Mann, von dem hier Paulus spricht. Wir lesen ja und kennen das, dass der Vater, Gott der Vater, seinem Sohn das ganze All geschenkt hat, den Kosmos. Und jetzt komme ich zu einer Aussage, die ist so gigantisch, wenn sie nicht in der Schrift stehen würde, würde ich sie auch nicht wagen zu sagen. Und mit dem Sohn, auch seinem Leib, uns. Das, was wir hier erleben, was wir hier durchmachen, das, was wir hier an Zurechtbringung und Weisung und Liebe erleben, dient alles dem Ziel, dass wir mit dem Sohn erben. Wir kennen diese ganzen Stelle. Wenn wir mit ihm leiden, so werden wir auch mit ihm herrschen. Das ist aber keine Herrschaft, die ein König so sein Volk unterdrückt, damit er in Saus und Braus leben kann. Er schmeißt Essen zum Fenster raus und das Volk hat nichts zu essen. So eine Herrschaft ist es nicht. Sondern es ist eine Herrschaft zur Gerechtigkeit und zum Frieden. Wenn schon Abraham seinem Sohn Isaak an dem Tag, als diese den Kinderschuhen entwachsen war, ein großes Festmahl bereitete, in 1. Mose 21, 8 lesen wir das und haben es auch betrachtet, sollte da die Freude Gottes, der der wahre Vater über alles ist, geringer sein wie bei Abraham? Ganz bestimmt nicht. Ist es doch nicht wunderschön, dass der Sohn wartet auf dich und auf mich mit ausgestreckten Armen? Dass es endlich so weit ist, dass er endlich mit uns vereinigt ist in einer absolut unlösbaren Verbindung. Das haben wir jetzt schon im Glauben. Das haben wir jetzt schon, wenn die Schrift sagt, wir sind in Christus geborgen. Und dort haben wir das Vollmaß, den vollen Wuchs, die Erfüllung dessen. Heute unsichtbar, heute im Geistlichen, dort in der Vollendung. Und dieser vollendete, erwachsene Christus, nachdem wir zurechtgebracht worden sind, wird einmal aus der Verborgenheit, in der wir heute sind, in das Licht des Kosmos treten, also in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wenn wir mit Christus enthüllt werden in Herrlichkeit. In seiner Niedrigkeit war Jesus allein. Das finden wir im Alten Testament. Ich habe die Kälte alleine getreten, heißt es prophetisch von Christus in Jesaja 63,3. Er hat den Zorn alleine getragen und war selbst von Gott verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da waren wir außen vor. Da wusste der Vater und der Sohn, das hätten wir nicht tragen und mittragen können. Das hat er allein gemacht. So groß ist seine Liebe. Wenn er aber in Herrlichkeit auf die Erde wiederkommt, um das auszuführen, was der Vater ihm aufgetragen hat, da hat er seine veredelte, sag ich mal, ihm gleichgestaltete Gemeinde bei sich. Wenn er herkommt mit all den Heiligen, um Gericht zu sitzen über diese Erde, über diesen Kosmos, da bist du und ich, wenn du Kind Gottes bist, dabei. Und das geht nicht ohne Zurechtbringung und Zurechtweisung. Dein und mein Leben dient genau diesem Ziel, gerechte Richter zu werden. Wie sollen wir einen zurechtbringen, recht beurteilen, der viel, viel Not und Krankheit hatte, wenn nicht einer unter uns seinen Kindern viel, viel Not und Krankheit erduldet hat, aber anders damit umgehen konnte, weil der Herr Jesus ihm geholfen hat? Nur das, was ich selbst durchlitten habe, das kann ich auch recht beurteilen, oder? Sind wir uns doch einig? Das sind doch ziemlich menschliche Gedanken, aber auch göttliche Gedanken. Der Herr Jesus hat an all dem, was wir leiden, selbst gelitten. Wie hätte er sonst mit dir und mit mir fair, sage ich mal, gerecht umgehen können? Und deswegen erleben wir als Kinder Gottes in der Gemeinde alles, was irgendwo auf der Welt auch erlebt wird. Für dieses Ziel hin. Deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, dass wir es verstehen, damit wir nicht mutlos werden, dass wir nicht aufgeben, sondern wir sind zu einem wesentlich höheren Ziel berufen, wie nur hier, dass es uns gut geht. Wenn der Herr mit den Seinen kommt, diese Welt zurechtbringt und zu richten und den Frieden zu bringen, da bist du und ich dabei, wenn du Kind Gottes bist. 2. Thessalonicher 1, Vers 10 steht, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt. Wenn der Herr wiederkommt an jenem Tag, dann ist er in seinen Heiligen, in dir und mir verherrlicht. Haben wir das gehört? Und in allen bewundert. Da wirst du und ich bewundert werden. Nie aus eigener Kraft und nie so, wie wir waren, sondern nachdem der Veränderungsprozess in uns beendet ist, wenn wir zurechtgebracht sind, dann wird Gott durch das Haupt und seine Glieder diesen Kosmos zurechtbringen. Das ist die Aufgabe. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Aber er macht aus dir und mir gerechte Richter. Da haben sich zwei gestritten in der Gemeinde und da schreibt der Paulus, was bringt ihr eure Rechtsstreitigkeiten vor einen irdischen Richter? Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wisst ihr nicht? Ich möchte nicht mehr sagen, obwohl so einiges sicherlich noch mehr zu sagen wäre. Aber wir können dann doch verstehen, wenn Paulus schreibt in Römer 8, 18 und 19, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wir können es uns schwer vorstellen, aber es ist so. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Auf dich und mich, dass deutlich wird, was du bist. Jeder Schrei, den die Gazelle schreit, wenn der Löwe sie erwürgt, ist gehört. Wie stellen wir uns denn vor, wenn die Schrift am Ende sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen? Nur deine und meine? Er wird sie durch dich und mich abwischen. Und deswegen dürfen wir heute schon einander Trost sein und einander trösten. Was merken wir? Wir dürfen heute schon üben. Sind wir mitleidig? Umgekehrt, leiden wir mit? Oder hauen wir ab? Eine zweite Aufgabe. Gott will aus dir und mir Menschen machen, die anderen die Tränen abwischen. Aber das können wir doch nur, wenn wir selbst getröstet sind bei aller Not, die wir auch erleben, oder? Wir merken, wie alles eins ins andere hineinpasst. Erst in dem vollendeten Christus, dem erwachsenen Mann, hat Gott den Gegenstand, der sein Herz völlig befriedigen kann. Dieser erwachsene Mann ist ein unvergleichliches Denkmal Gottes, das zeigt, was seine Gnade zu leisten imstande ist. Er nimmt Menschen, völlige Versager, und da sind ja wenig Edle, sagt die Schrift, und wenig Hohe dabei, und macht aus ihnen ein Teil des vollkommenen, vollendeten Mannes Gottes, durch den er diese Welt richten wird. Als absolut gerechter Richter. Das ist Gnade und Güte. Ich kann es auch ein bisschen gröber sagen. Aus mir Versage macht Gott etwas unendlich Schönes. Nicht aus meiner Vollkommenheit, sondern aus seiner Gnade. Auf den die ganze Schöpfung wartet mit Seufzen, mit Ungeduld. Dieser erwachsene Mann ist das Werkzeug der vollkommenen, zielführenden Liebe Gottes. Von dieser vollkommenen Liebe lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 18, dass sie einmal die Furcht austreibt. 1. Johannes 4, 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Als allererstes dürfen wir dieses Wort zunächst persönlich nehmen. Es ist ja so, dass ein Herz, das völlig von Gottes Liebe erfasst und erfüllt ist, keinen Raum mehr hat für Furcht. Zuletzt aber ist die Liebe weder Gefühl noch Zustand, sondern Person. Gott ist die Liebe. Und Christus ist der Sohn der Liebe. Dieser Sohn der Liebe aber ist vollendet und zur Fülle gebracht, erwachsen und volljährig durch seine Vereinigung mit der Gemeinde, die sein Leib oder Körper ist. Merken wir etwas? Die vollkommene Liebe Gottes soll an dir und mir deutlich werden. Das letzte Ziel, das Paulus in unserem Text nennt, ist der volle Wuchs der Christusfülle. Dieses Wort, das dort steht, bedeutet nicht nur Wuchs und Status, sondern bezeichnet auch die volle männliche Reife, das dienstfähige Alter für den Waffendienst, wir sind auf einmal doch wieder im Krieg, von 18 bis 60 Lebensjahre. Nach dem damaligen Sprachgebrauch war es auch eine Benennung für die waffenfähige Mannschaft oder den Kern einer Armee. Merken wir, wo das hingeht? Wir sind in einem Kampf. Heute kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Haben wir gestern in unserer Jahresgemeindestunde ein bisschen nachgedacht. Aber dieser Kampf geht ja weiter. Satan ist ja Fürst dieser Welt. Er wird einmal gebunden werden, er wird wieder einmal losgelassen werden und es geht immer um den Kosmos. Mindestens ein Drittel Engel ist auf seiner Seite. Und Christus, das Haupt und die Glieder, er und wir, die wir zu ihm gehören, wir werden in diesem Kampf antreten. Im besten Mannesalter, absolut ausgerüstet, um das Böse zu besiegen. Da geht alles hin. Die Himmelfahrt Christi, seine Erhöhung über alle Fürstentümer und Gewalten, hat einen ganz bestimmten Zweck. Wir lesen in Epheser 4, Vers 10 die wenigen und wichtigen Worte, auf dass er das All erfülle oder in Fülle führe. Das heißt, dass die Macht Gottes überall wieder zum Tragen kommt, im ganzen Kosmos, wie groß er auch sein mag. Ich lächle ein bisschen, es gibt im Moment im Fernsehen immer so schöne, der Kosmos und das Chaos im Kosmos, das mag ja alles physikalisch richtig sein. Du und ich, wir sind dabei, wenn Gott das alles in Ordnung bringt. Ich brauche kein Raumschiff. Wie auch immer der Herr mich dorthin bringt, ich werde den Weite des Kosmos und die Schönheit des Kosmos sehen, weil ich dabei sein darf, wenn er es in Ordnung bringt. Brauche ich ein höheres Ziel in meinem Job, eine Verwirklichung? Wieso? Ich habe vom Herrn gesagt, jetzt machen wir Ausbildung und dann kriegst du die Aufgabe. Und zwar nicht allein, sondern mit mir. Brauche ich Karriere? Muss ich Chef sein über 500 Mitarbeiter? Wie? Wie viele Engel gibt es? Myriaden. Ich glaube, das ist noch mehr wie Milliarden. Was ist eine Myriade? Keine Ahnung. Merken wir etwas, unsere ganzen kleinen Ziele, die wir hier auf der Erde haben, das ist alles, ich sag mal das krasse Wort, Pillepalle. Es zählt auf einmal gar nicht mehr, weil der Herr uns für eine viel, viel größere Aufgabe berufen hat. Und auch eine viel schönere. Ich musste für 4 Mitarbeiter jetzt eine Beurteilung machen. Jetzt im Februar. Ich habe seit November daran gerätselt und immer wieder hin und her, wie das halbwegs gerecht sein kann. Ich habe festgestellt, ich kann gar nicht gerecht sein. Und das als Kind Gottes, und das tut mir schon weh. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich habe mich selbst zum Maßstab genommen. Auch völlig katastrophal. Also, wir merken, wir sind noch nicht so weit. Aber wir werden so weit gebracht werden. Und das erfüllt mich mit Freude. Das erfüllt mich mit Frieden. Und das, was ich an meinen Mitarbeitern durch eine falsche Beurteilung vielleicht kaputt gemacht habe, werde ich wieder heilen dürfen durch den Herrn. Denn wir werden ja an anderen schuldig durch unser Verhalten, durch unseren Unglauben, durch unser Misstrauen Gott gegenüber. Und das können wir in diesem Leben ganz, ganz oft nicht zurückholen. Und wer, so wie ich, daran ein wenig leidet oder mehr leidet, dem kann das ein Trost sein. Wie, könnte der eine sagen, ist nicht Gott heute schon in allem zu sehen? Ja, in gewisser Weise schon. Denn wir kennen den Vers, in ihm leben und weben wir und sind wir. Ruft Paulus nicht etwa gläubigen Brüdern so, sondern Heiden, die nach ihrem eigenen Zeugnis Gott nicht kannten. Wir erinnern uns, stand da in Athen, ganz viele Götter. Und eine dieser Säulen war dem unbekannten Gott gewidmet. Sie kannten also Gott nicht. Da sagt er ihm, in ihm leben und weben und sind wir. Das sagt er den Athenern, die ungläubig sind. Ja. Selbst im Totenreich und am äußersten Ende des Meeres hält Gottes Hand diejenigen, die vor ihm zu fliehen trachten. Psalm 139, 8 bis 10 geben davon Zeugnis. Aber Gott sehnt sich danach, nicht nur der unbekannte, schreckliche Gott zu sein, vor dem man fliehen muss, sondern er möchte in seinem innersten Wesen erkannt und gelobt und gepriesen werden. Und Gott ist Liebe. Das Schlimmste ist doch, wenn du gute Gedanken von einem hast und wenn du es nur gut mit ihm meinst und der andere dir immer böse Motive unterschiebt, oder? Das kennen wir, wie schwer und weh das tut. Glauben wir, das empfindet Gott anders? Und das noch von seinen Kindern ist doch die Höchststrafe, oder? Bei mir schon, wenn ich das bei meinen Kindern noch habe. So, und jetzt sind wir doch alle Kinder des lebendigen Gottes. Wie ist es denn da? Wäre es da anders? Ich glaube nicht. Wir wissen aber, dass der Feind besiegt werden muss. Paulus lehrt von diesem Christus, Epheser 1, 22 und 23, und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Damit es so dazu kommt, muss der Feind, die alte Schlange, der Fürst dieser Welt und die Seinen endgültig besiegt sein, muss alles Böse, alle Rebellion gegen Gott zum Erliegen bringen, alles Misstrauen beseitigt werden, jeder Hass, alle Angst. Wir werden Botschafter sein, weltweit im Kosmos, die da heißt, fürchtet euch nicht. Was für ein schöner Dienst. Fürchtet euch nicht. Wir können es ja nur erahnen, was das heißt, wenn wir zu irgendeinem Engelsfürsten gehen könnten und sagen würden, fürchtet dich nicht. Wir Kleine. Dazu macht uns Gottes Gnade nach seinem Wort. Um das zu erreichen, dazu ist der erwachsene Mann, der volle Wuchs, der Christus, das ausführende Organ Gottes. Wie können wir da anders, als uns in dankbarem Staunen über so viel unverdiente Liebe und Gnade ihm völlig und willig hingeben und zur Verfügung stellen, was übrigens die Bekehrung beinhaltet. Herr, hier bin ich, nehme ich ganz, haben wir beim Jans-Team immer gesungen. 74, 75. Ich glaube, das singt man heute nicht mehr, weil es einer gemerkt hat, was das eigentlich bedeutet. Herr, hier bin ich, nehme ich ganz. Das heißt auch, mach mit mir, wie du es für richtig hältst. Führ mich die Wege, die du für gut hältst. Nicht mehr meine, sondern deine Wege will ich gehen. Das sagen wir so ganz schnell. Und wenn wir drin sind in den Wegen Gottes, die uns nicht so gefallen, dann haben wir Mühe und Not. Haben wir es damals nicht ehrlich gemeint oder hatten wir falsche Voraussetzungen? Wollen wir uns doch ihm immer wieder neu und willig zur Verfügung stellen. Lasst uns in diese überaus hohen Berufung würdig wandeln, damit wir dem Herrn jetzt schon in dem Leib, im Körper unserer Niedrigkeit zum Lob und zur Ehre leben und ihn verherrlichen. Das ist Glaube. Das ist biblischer Glaube. Das ist die Gemeinde, das Geheimnis Gottes vor Grundlegung der Welt. Wo die Propheten nicht dahinter schauen, Gotten. Die haben immer nur gesehen, das, was kommt. Sie wussten nie, wie Gott es macht. Das ist heute offenbart. Gott schenke seiner Gemeinde einen Blick und eine tiefe Sehnsucht in den ganzen Reichtum der uns mitgeteilten Herrlichkeit. Damit wir das, was wir hier erleben, auch verstehen. Und bei allem Leid voller Freude sind. Denn das sind auch die Kinder Gottes. Freude in allem Leid. Inneren Frieden, wo überall Unfrieden tobt. Ohne Furcht, auch wenn die ganze Welt um uns herum Furcht hat. Wir haben ja schon Angst, wenn wir umorganisiert werden in der Firma. Wie wird das werden? Da sollen wir frei von werden, weil wir wissen, Gott hat einen Plan mit deinem, meinem Leben. Und wenn das heute übrig bleibt aus dem ganzen Gedanken, die ich gesagt habe, dass alles, was du erlebst und was ich erlebe, absolut zielgerichtet ist und einen Sinn hat, dann ist gut. Wir haben am Freitag im Hauskreis betrachtet, dass selbst krumme Wege von Gott benutzt werden, zum Ziel zu führen. Wir sind gerade beim Jakob. Der Jakob war ein Fersenhalter, ein Betrüger, ein Lügner. Er hat nicht davor zurückgeschreckt, seinen eigenen Vater und auch dann seinen Onkel zu betrügen, seinen Bruder zu betrügen. Dass Gott aus diesem Jakob innerhalb von 20 Jahren, die für ihn ganz, ganz schwer waren, ein Gotteskämpfer, ein Israel macht. So ist unser Gott. Ich komme zum Schluss und möchte enden mit einem Wort, das der Gemeinde in Philadelphia gesagt wurde, in der Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halt fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehmen kann. Der Herr schenkt uns alle Gnade, immer wieder voller Mut und voller Frieden, ihm nachzufolgen und Ja sagen zu seinen Wegen.